Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus. Danke dir für den wunderbaren Sonntag jetzt. Ja, und Heiliger Geist. Danke dir dafür, dass du in mir wirken möchtest, dass du in jedem der Herren wirken möchtest und dass du mir Worte gibst, oh Jesus und oh Heiliger Geist, die, wo jeder versteht, das, was mir auf dem Herzen liegt, das, was mir schon seit Wochen auf dem Herzen liegt. Halleluja, Jesus, danke dir dafür, für deine Liebe und für deine Treue. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Amen. Ja, von mir auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen, alle miteinander. Ihr habt das jetzt vielleicht gerade gehört, mir liegt bloß einfach auf dem Herzen, das trage ich jetzt schon seit Wochen umeinander. Warte, müssen wir mir die Mikros da anlassen? Weil sonst... Ha? Okay, super, danke. Ja, das liegt mir jetzt einfach schon seit Wochen auf dem Herzen und ich möchte es einfach weitergeben, weil ich der Meinung bin, dass das sehr wichtig ist. Wichtig für uns, für jeden. Und ich gehe mir von dem aus, jeden sagt was, wer der Malachi war. Wer war Malachi? Sag es nochmal laut. Genau, das war der letzte Prophet im Alten Testament. Und möchte einfach mit euch das teilen, was der Malachi ja gesagt hat. Und es geht da speziell um zwei Personen. Über den Johannes den Täufer und auch in der letzten Predigtteil dann von mir über Jesus. Und lasst uns einfach miteinander, wer eine Bibel dabei hat, ich habe jetzt da nichts einblenden lassen, außer ihr schafft es das. Das war der Malachi 3, 23 bis 4, bis 24. Und ich lese euch einfach diese Abschnitte jetzt vor. Malachi 3, 23 bis 24. Seht, ich sende euch Elia, den Propheten, bevor der Tag des Herrn kommt. Der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Vorfahren wieder zu den Nachkommen bringen und das Herz der Nachkommen zu den Vorfahren, damit ich nicht komme und das Land schlage mit der Weihe der Vernichtung. Also, in Malachi 3, 23 geht es hier um den Propheten Elia. Aber nicht dieser Prophet Elia ist er, hat er damit gemeint, sondern jemand anders. Nämlich, es geht hier um Johannes den Täufer. Er wird kommen wie der Elia. Und er wird im Geist und in der Kraft Elias Worte sprechen, er wird predigen, er wird die Leute auf den rechten Weg bringen. Er wird der Vorbereiter sein. Er, der wo den Weg macht für unseren Herrn, für Jesus Christus. Malachi spricht durch Gottes Wort. Ich sende euch den Propheten Elia. Und wenn man sich ganz genau den Vers 24 durchliest, dann komme ich auf das, was heißt, das Herz der Vorfahren zu ihren Nachkommen bringen. Also, das Herz der Vorfahren zu ihren Nachkommen bringen. Der künftige Dienst der Propheten wird so sein, dass wir hier als Familie Geschlossenheit haben werden. Das bedeutet jetzt Familie nicht nur zu Hause, sondern damit ist gemeint Familie benannt als Gemeinde. Wir zusammen als Familie werden die Botschaft weitergeben. Wir, jeder Einzelne, angefangen vom Kleinsten, ich sage es jetzt körperlich, bis zum Größten der Herrin, wir werden die Botschaft weitergeben. Unsere Gemeinschaft und unsere Dienste sollten in unserem Leben die höchste Priorität haben. Natürlich wichtig, dass wir in die Arbeit gingen, dass wir in der Freizeit sind und so. Nur der Dienst in der Familie sollte absolut Priorität haben. Da geht es auch wieder um. Wo sind jetzt unsere Kinder? Im Gottesdienst, im Kindergottesdienst. Und da ist jemand dabei, der wo sie lehrt, der wo mit einer über das Wort spricht. Wo sind unsere Ältesten? Sind da. Die, wo über Sachen beten und beschließen müssen. Wo ist unser Pastor? Da sitzt er. Der, wo die Vorbereitungen macht für die Predigten. Der, wo auf den Heiligen Geist hört und sagt, Mensch, Andreas, das ist jetzt dran. Und jeder Dienst hier, da in dieser Familie, in dieser Gemeinde ist wichtig. Und es kann nur geschehen in Einheit. Und Malachi sagt einfach im Vers 24, dass wir in der Verantwortung stehen, wir Väter, wir Mütter und auch unsere Kinder, wenn wir zu seiner Familie gehören wollen. Wie die Hilde gerade gesagt hat, es war der letzte Prophet im Alten Testament. Und da hat Gott das letzte Mal gesprochen. Über den Elia. Und wer sich ein bisschen gut auskennt, sag einmal, der Andreas sagt natürlich nichts, weil er muss es nochmals wissen. Wie viele Jahrhunderte war Stille, wo Gott nicht mehr gesprochen hat? Genau. Um die 400 Jahre hat Gott nicht mehr gesprochen. Vorher hat er mit Menschen geredet und dann war absolute Stille. Man liest nichts mehr. 400 Jahre nichts mehr. Mir kommt es dann irgendwie, ich habe da irgendwie so ein Bild und mir kommt es so vor, du gehst, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht was verkehrt sage, du gehst in einen Raum, der wo absolut schalldicht ist. Oder du gehst irgendwie in einen Raum rein, wenn du selber reden willst, du hörst dich selber nicht einmal. Du hörst gar nichts mehr. Es ist absolute Stille, nichts ist mehr da. Du hörst nichts. und möchte einfach dann in dem Moment einsteigen, wo Gott wieder zu reden beginnt. Ihr kennt den Zacharias, der wo mit der Elisabeth verheiratet gewesen ist. In welcher Stelle hat Gott das erste Mal wieder gesprochen? Richtig. Zacharias war genau in dem Jahr dran, wo er die Gaben und im Tempel die Gebete gesprochen hat. Ich wollte mich schlau machen, bloß ich habe es nicht gefunden. Er kommt irgendwie aus einem Geschlecht Abia raus, der Zacharias. Jetzt bin ich da ins Google eingegangen, habe Abia eingegeben. Da stehen so viele Abias drinnen, dass ich wirklich nicht weiß, aus was er kommt. Es gibt zum Beispiel vom Samuel, der hat Kinder, die wo einer dabei ist mit Abia, und dann war ein König, der wo einen Sohn gehabt hat, der wo Abia geheißen hat. Also es stehen so viele Abias drin, ich kann es euch nicht sagen. Aber was ich euch sagen kann, dass Elisabeth, seine Frau, steht da drin, im Lukas 1, ab Vers 5, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons. Und ihr Name war Elisabeth. Also sie stammt aus dem Geschlecht Aaron. Und sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und so wie es halt der Brauch war, ist das Los auf den Zacharias gefallen, dass er in den Tempel gehen sollte und räuchern sollte. Und was passiert? Ihm erscheint ein Engel. Der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und die Furcht überfiel ihn. Und dann spricht der Engel mit ihm. Hat der Engel gesprochen? Gott spricht durch Engel. Engel geben das wieder weiter. Und er prophezeit ihm, dass seine Frau schwanger wird und dass sie einen Sohn bekommen, der wo den Namen Johannes haben wird. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und jetzt im Vers 17 steht es drin, was vorher der Malachi gesagt hat. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also, der Täufer Johannes soll das zusammenfügen, was zusammengehört. Menschen zu Gott und Menschen zueinander. Von der Natur aus leben die Menschen getrennt von ihm. In der Natur aus verweigern wir uns Gott. Und trotzdem ist so, Gott will eine lebendige Beziehung mit uns haben. Und deswegen ist Johannes auf diese Welt gekommen, um das zusammenzufügen, den Weg vorzubereiten für den Nachkommenden, für den, wo er nicht einmal würdig ist, ihm die Schuhriemen zu binden. Dafür ist Johannes gekommen. Und dieser Zacharias, was sagt er zu dem Engel? Wie soll das gehen? Woran soll ich das erkennen? Er sagt, ich bin ein alter Mo in einem vorgeschrittenen Alter und meine Frau ist auch nicht gerade die Jüngste. Dann sagt der Engel, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt, dass ich dir das sage und dir diese frohe Botschaft bringe. Und dadurch, dass du mir da jetzt nicht irgendwie geglaubt hast, bist du stumm und wirst nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dies geschehen wird. Er geht aus dem Tempel raus, alle schauen ihn an und erkennen, er hat eine Erscheinung gehabt. So. Wir Menschen mögen wir gerne reden. Was schätzen, wie viele Worte wir am Tag sprechen? Also gelesen habe ich mal so zwischen 5.000 und 7.000 Worte am Tag. Und jetzt ist es so, jetzt ist diese Elisabeth schwanger und der Zacharias ist stumm. 9 Monate. Jetzt stellt euch erst einmal bei euch selber vor. Ihr könnt es nicht mehr reden. Wir so gern reden wollen, wir können nicht mehr reden. 9 Monate lang. Das muss eine Qual sein für uns. Nichts mehr reden. Total starr sein. Und so ist geschehen. Er hat 9 Monate lang nichts reden können. Ich vergleiche das jetzt auch wieder so. Gott hat 400 Jahre nicht gesprochen. Und dieser Zacharias hat 9 Monate lang jetzt nichts mehr geredet. Oder den Kindern. Interessant war es gewesen, was er in diesen 9 Monaten gedacht hat. Aber ich komme auf das. Johannes ist auf diese Welt gekommen. Und nach 8 Tagen, wie es der Brauch ist, ist die Beschneidung. Und dann gibt man ja den Namen preis, wie das Baby heißen soll. Und dann waren schon wieder alle dabei, die gemeint haben, ja, du wirst ja immer sowieso den Namen von dir selber geben, Zacharias. Gott hat ihm gesagt, diesen wirst du Johannes nennen. Und dann schreibt er auf eine Tafel drauf, dieser wird Johannes heißen. Und in dem Moment, kommt Zacharias wieder rein. Ich war gestern im Internet drin. Ich habe es auch der Claudia gesagt gehabt. Ich habe einfach eingegeben im YouTube Zacharias, ja, wie dürfen die das nennen? Lob, genau, der Lobpreis des Zacharias. Ich bin ins YouTube eingegangen, weil es mich interessiert hat, gibt es da ein Liedl dafür? Ja, es gibt Lieder über den Lobpreis des Zacharias. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe nichts verstanden, weil komischerweise, das waren 3-4 Lieder, das haben Holländer gesungen. Und ich kann nicht Holländisch. Aber man hat rausgehört, es ist um dieses Lied gegangen. Zacharias hat dann dieses Lied, ja, der wie soll ich sagen, geredet oder gesungen. Es gibt auf alle Fälle so, er singt hier für und von Gott. Und ich möchte euch das einfach vorlesen. Im Vers 67 heißt, und sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und in ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an den heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Der Priester Zacharias, der war 9 Monate stumm, und ich glaube und ich behaupte einfach, dass er in diesen 9 Monaten ein neuer Mensch geworden ist. Durch das Warten hat er Gott immer mehr kennengelernt. Durch das Warten hat er Erfüllung gekriegt durch den Heiligen Geist. Es heißt ja am Anfang, wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Bei Malachi hat Gott gesprochen. Beim Zacharias, bei der Ankündigung, hat Gott durch Engel gesprochen oder durch den Engel. Und plötzlich spricht auch der Heilige Geist durch den Zacharias. mit einem Mann, der wo im Tempel Dienst gemacht hast, der wo untadelig gewesen ist. Nach dem spricht der Heilige Geist. Und wie war es denn im Alten Testament? Wo hat der Heilige Geist gesprochen? Oder mit wem? Mit Propheten, oder? Durch Propheten hat der Heilige Geist gesprochen. Und sonst fast an keiner anderen Person. Und jetzt im Neuen Testament spricht der Heilige Geist mit dem Priester, durch den Priester. Er weissagte und wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Wenn wir uns nochmal das Lobpreis ganz kurz anschauen, wo es heißt im Vers 69, und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils. Auf was ist denn das bezogen? Auf ein Horn des Heils und in dem Haus seines Knechtes Davids. Es ist bezogen, es ist eine bildhafte Bezeichnung für den Messias, der Rettung bringen wird. Im Matthäus-Evangelium spricht Jesus auch. Was habt ihr eigentlich erwartet, wer das überhaupt ist? Und es heißt doch dann, er ist wie ein Schilfrohr, das was nicht knicken wird. Was habt ihr erwartet? Dass er der ist? Oder dass er der ist, der Elia, der gekommen ist? Das hat Jesus ausgesprochen. Er ist der, der Elia. Und er ist der Wegbereiter. Der Wegbereiter für das Kommen unseres Messias. Wie ich zuerst da vorne gesessen bin und der Tobi hat einen Lobpreis gemacht, wo es dann einmal auf in einer Stolpe ein Lobpreis geheißen hat, ja, du bist unser Retter. Du bist für uns ans Kreuz gegangen. Du bist das Lamm und das und das. Ich muss ehrlich sagen, bitte versteht es mich nicht falsch, mir reicht das nicht. Sie hat jetzt wirklich blöd an. Mir reicht das nicht. Irgendwie bin ich, weiß nicht, wie es euch geht, man betet so leicht einfach über das. Du bist mein Retter. Du bist der, der wo mir ans Kreuz gegangen bist. Du bist ja für meine Sünden gestorben. Das ist für mich einfach zu leicht. Ich habe mir dann ich habe mir das Lukas-Evangelium nochmal durchgelesen. Und ich möchte jetzt da speziell auf Jesus kommen. Und im Lukas 22, die Verse 42 bis 44. Ist es möglich, dass man es einblendet? Lukas 22, 42 bis 44. Okay, fangen wir an. Im Lukas 22, 42 bis 44 heißt es: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das war aus der Luther-Übersetzung. Und ich habe mir dann einfach diese Bibelstelle aus anderen Übersetzungen genommen. In der Hoffnung für alle steht es zum Beispiel: Todesängste und betete so eindringlich. In der Schlachterbibel steht: Ringen den Kampf und betete inbrünstiger. In der NGÜ steht drin: Der Kampf wurde so heftig, Jesus betete mit solcher Anspannung. Im Neuen Leben steht: Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr. Und in der Menge Bibel steht: Und als er in angstvollen Seelenkampf geraten war, betete er noch inbrünstiger. Und ich möchte euch nochmal ganz kurz diesen Vers 42 anschauen. Jesus sagt: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Hat der Vater diesen Kelch weggenommen, ja oder nein? Du hast gesagt nein. Darfst du mich bitte nicht missverstehen? Ich sage ja. Warum? Er hat ihm diesen Kelch in diesem Augenblick nicht gegeben, weil dieser Kampf, den wo er gekämpft hat, im Garten Gethsemane, lest euch bitte das nochmal ganz genau durch. Der Kampf war so heftig. Seelenkampf, alles und das. Wenn er ihm nämlich da den Kelch schon gegeben hätte, ich behaupte das einfach, ihr müsst das nicht teilen, aber ich behaupte, Jesus hätte das nicht überlebt. Ich sage, und ich behaupte es, Jesus hätte es nicht überlebt. Denn nämlich, es ist dann drin gestanden, oder was steht dann noch drin? Wer ist denn gekommen? Ein Engel ist gekommen und stärkte ihn. Wenn der Engel nicht gekommen wäre, hätte Jesus das nicht überlebt. Er hätte es nicht geschafft. Es geht nämlich um Folgendes. Es geht nämlich nicht hier um dieses Körperliche. Es geht nämlich um das. Andreas, ich war so frei, gell? Ich mache auch keine Werbung nicht, weil ich habe das runter da. Es geht nicht um die physische, also über das körperliche Leiden, über die Anstrengung. Es geht nämlich um das, um die psychische, um das Geistliche. Diese Last, die war so schwer, und ich vergleiche das jetzt einfach, diesen ganzen Dreck, was seit jener Zeit, von Anfang an, dort drin ist, ihn so bedrückt, ihn so zerfressen möchte, das hätte er nicht geschafft. wenn Gott ihm in dem Augenblick den Kelch gegeben hätte. Er hat ihm dann gegeben, er hat ihn dann gestärkt, der Engel hat ihn gestärkt, dass er das dann durchsteht, dass er für uns ans Kreuz, aber in dem Augenblick ist das nicht gegangen. Wie das dann passiert ist, wie er ans Kreuz gegangen ist, wo er dann gesagt hat, es ist vollbracht, dann ist aus der Suppe da, aus der Drecksuppe, ist klares Wasser verwandelt worden. Was hat Jesus immer gesagt? Ich gebe euch, das ist auch unser Lied. Maria hat uns letztes Mal noch gefragt gehabt, wisst ihr schon noch, was letztes Jahr der Spruch war? Wisst ihr noch, wie heißt denn der? Ich gebe lebendigen Wassers umsonst. Genau. Und so ist dann gewesen, wie er gesagt hat, es ist vollbracht, hat er das wandeln können, aber vorher nicht. Es ist nicht gegangen. Ihr müsst das nicht mit mir teilen. Ich wollte es einfach weitergeben, weil ich einfach in mir so überzeugt bin, dass das so ist. Gott, Jesus, hat in dem Augenblick einfach diese Seelenqual, diese Sündhaftigkeit von uns so in sich drin gehabt und er hätte es nicht schaffen können. Er hat den Kelch dann getrunken, aber nicht in dem Augenblick. Darum habe ich vorher gesagt, das mit, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du uns von Sünden befreit hast und das. Wie gesagt, das war mir einfach jetzt irgendwie immer so wenig, sondern dass ich das einfach verstehe. Hallo? Wie du da im Garten Gethsemane warst, dass du das so durchhalten hast können. Dass du bereit gewesen bist, dass ich auch am Vater danken darf, dass ich sagen kann, Mensch, danke dafür, dass du deinen Sohn noch mal gestärkt hast. Dass du für das, was ich von Anfang an, seit ich auf der Welt bin, falsch gemacht habe, was ich verbrochen habe, was ich einfach immer in Sünden gemacht habe. Nun, beide, Johannes und Jesus, haben aber eine Zielvorgabe gehabt, nämlich das Ziel der Erlösung. Johannes hat die Vorbereitung gemacht, dass wir erlöst werden. Johannes hat den Weg gemacht und Jesus ist gekommen, um uns dann zu erlösen. Es ist viel aufgetreten in der Zeit, in den dreieinhalb Jahren, wo Jesus gewirkt hat. Und es sind alle drei aufgetreten. Es war nämlich der Vater selber, Jesus und auch der Heilige Geist. Und die miteinander haben das bewirkt, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Jesus hat geheilt. Der Vater hat durch Jesus gesprochen. Und der Heilige Geist hat neue Wege eröffnet, uns eröffnet. Sonst hat Jesus nicht gesagt, auch wenn ich jetzt gehe, aber es wird einer kommen, der wo immer bei euch sein wird, der wo euch tröstet, der wo euch in die Wahrheit führen wird. Ich möchte einfach Gott, ja, für diese Geschichte, nicht, dass ich meine, dass es jetzt einfach geht, sondern für diese Geschichte, ich nenne es auch, oder auch Weltgeschichte, die, wo er geschrieben hat, danken, dass das so gekommen ist, dass ich und ihr frei seid. Ich möchte einfach besonders Jesus danken, dass er das durchgehalten hat im Garten. Dass er nicht schwach geworden ist. Dass er diese Qualen, die wo er schon im Garten erlebt hat, die geistigen Qualen, diesen geistlichen Schmerz, dass er das ja, durchgehalten hat. Danke dir für Jesus. Halleluja, Jesus. Ich möchte euch einmal bitten, wenn es euch irgendwas auf dem Herzen liegt, das auszusprechen, ich möchte euch einfach da ein paar Minuten Zeit geben. In Ruhe, ihr könnt es auch laut beten, wenn es auch laut sagen. Ja, Jesus. Halleluja.